Man hört ja den Vorwurf immer wieder, unsere Justiz sei zu weich gegenüber Straftätern, vor allem auch Wiederholungsstraftäter. So wird das ja auch gerne argumentiert. In Wahlkämpfen zum Beispiel, in politischen Debatten taucht das immer wieder auf. Ja, ist unsere Justiz zu nachsichtig? Ein Strafrechtsprofessor von der Uni Tübingen ist der Sache einfach mal etwas genauer nachgegangen in seinem neuen Buch Noch im Namen des Volkes über Verbrechen und Strafe. Jörg Kinzig ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, ist unsere Justiz zu nachsichtig?
Naja, der Vorwurf wird, so ist meine Beobachtung, doch häufig nur erhoben, solange es einen nicht selbst trifft. Und wenn man sich selbst einmal in den Fängen der Justiz befindet, das fängt ja schon bei Geschwindigkeitsübertretungen oder Parkvergehen an, dann kann die Justiz eigentlich nicht milde genug sein. Vielleicht etwas ernster noch formuliert, ich meine, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Justiz über die Jahre milder geworden sei. Im Gegenteil, in der Kriminologie beobachten wir eben und im Strafrecht Strafverschärfungen. Das konnten wir sehen bei der Sexualkriminalität zum Beispiel, aber auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl.
Aber das betrifft eher die Legislative, also tatsächlich das Schreiben von Gesetzen, aber dann das auch Nutzen von Gesetzen vor Gericht. Da haben einige den Eindruck, dass es da eine Diskrepanz gibt, dass da nicht genug die Möglichkeiten ausgeschöpft werden?
Gibt es aber kein empirisches Material dazu. Also wir können nicht beobachten, dass die Gerichte im Umgang, Sie haben recht, das eine ist die Gesetzgebung, das, was die Politik macht, das zweite ist die Gesetzesanwendung. Und da können wir nicht beobachten, dass die Gerichte durchweg milder geworden sind. Ein Problem scheint mir zu sein, die personelle und sachliche Ausstattung der Justiz, die muss natürlich gewährleistet sein. Da ist in der Vergangenheit sicher zu wenig gemacht worden.
Ja, da ist ja generell, glaube ich, auch eine gewisse Unterfinanzierung, Infrastrukturprobleme zu beobachten. Und dann haben wir ja auch noch durchaus eine gewisse Unterschiedlichkeit, auch was die Landgerichte zum Beispiel angeht. Ne? Je nach Landgerichtsbezirk werden da unterschiedliche Urteile gefällt. Das heißt also, derselbe Vorgang kann an einem Ort völlig anders bewertet werden als an einem nächsten.
Da haben Sie vollkommen recht, das gibt es, diese Ungleichheit in der Strafzumessung. Es ist tatsächlich so, dass jemand, der ein Raubdelikt an der einen Stelle in der Republik begeht, an einer anderen Stelle doch anders bestraft werden würde. Das ist ein Thema, das die Wissenschaft, aber inzwischen schon auch ein bisschen, Gott sei Dank, die Praktiker bewegt. Und es werden hier über Lösungen nachgedacht, dass man diese doch größeren Diskrepanzen in der Strafzumessung in Zukunft etwas vermeiden kann.
Wo liegen denn die Probleme sonst im Alltag der Justiz? Sie haben es gerade schon angesprochen, also die Infrastrukturprobleme, die gewisse Unterfinanzierung, auch andere Dinge, dass sie vielleicht nicht 100% zum Teil ihren Aufgaben nachkommen kann.
Also ich würde gar nicht so sehr den Fokus auf die Probleme legen, das habe ich auch in meinem Buch eigentlich weniger gemacht, sondern eher Hinweise darauf geben, dass eigentlich vieles auch bei uns gut funktioniert. Natürlich gibt es darüber hinaus auch Probleme, also Stichwort Digitalisierung, was ja an diesen Corona-Zeiten uns alle umtreibt. Auch da hat die Justiz sicherlich ein größeres Maß an Nachholbedarf. Und sicherlich auch ein Thema, was die Justiz immer wieder bewegt, ist diese Länge der, in erster Linie, da merkt es der Bürger am ehesten, die Länge der Strafverfahren. Und da muss man selbstverständlich auch ein Auge darauf achten, dass man große Strafverfahren auch in einer vernünftigen Zeit zu Ende bekommen kann.
Nochmal zur Kriminalität selbst, die ja nun mal sozusagen die Grundlage ist, um dann auch tatsächlich Strafprozesse zu führen. Also Verbrechen und Strafe, da scheint ja vielen vor allem harte Bestrafung vorzuschweben. Würde das denn, oder eine härtere Bestrafung, würde das denn die Kriminalität wirklich verringern, härtere Strafen?
Also da gibt es auch keine Hinweise dafür. Also ich würde immer plädieren und habe das auch in dem Buch getan für ein moderates Strafrecht. So eine Größenordnung, die gerne herangezogen wird, meiner Meinung nach auch zu Recht, ist zum Beispiel die Gefangenenrate. Und da sehen wir beispielsweise, dass in Amerika fast 10-mal so viele Personen eingesperrt werden, als das bei uns der Fall ist. Und wenn Sie nach Skandinavien schauen, da sind es noch deutlich weniger als in der Bundesrepublik. Und wenn wir mal nach Corona wieder in Fähren fahren dürfen, dann könnte ich Sie fragen, wo würden Sie denn gerne hinfahren? Würden Sie lieber nach Amerika fahren oder lieber nach Skandinavien? Wo würden Sie sich sicherer fühlen? Und vermutlich würden doch dann die meisten sagen nach Skandinavien, obwohl da deutlich weniger Personen im Gefängnis sitzen. Ich finde, das ist schon ein Hinweis darauf, dass es mit einem Einsperren allein nicht getan ist.
Ja, ich würde mich auch in Amerika, glaube ich, sicher fühlen. Aber vielleicht hängt das auch dann tatsächlich von der Gegend ab, in der man sich bewegt. Ja. Aber es gibt eben auch, und das ist vielleicht auch ein Thema, was gleich mir in diesem Moment dann auch sozusagen in den Sinn kommt, nämlich dieses Unsicherheitsgefühl, was viele Menschen ja auch haben. Also jenseits der Statistiken und jenseits der Daten tatsächlich dieses Empfinden einer gewissen Unsicherheit. Also warum spielt das Irrationale so eine starke Rolle bei der Wahrnehmung von Kriminalität?
Also das gibt es. Wir beobachten eine Diskrepanz einerseits zwischen der Kriminalität, die nach dem, wir sagen, Hellfeld, also nach dem, was man sehen kann, doch in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, im Gegensatz zu einer tatsächlich auch vorhandenen Kriminalitätsfurcht, die in Ostdeutschland interessanterweise noch etwas höher liegt, als das in Westdeutschland der Fall ist. Ein Problem ist allerdings, wir haben bisher zu wenig periodische, kontinuierliche Untersuchungen. Das müsste man eigentlich sich jedes Jahr anschauen. Andere Länder machen das auch, damit man hier auch belastbare Tatsachen bekommt. Und ansonsten haben wir da keine hundertprozentige Erklärung dafür, warum die Kriminalitätsfurcht vergleichsweise hoch bzw. gestiegen ist. Wir vermuten am ehesten, dass das so in Zusammenhang steht, die Kriminalitätsfurcht mit einem allgemeinen sozialen Unsicherheitsgefühl, dass also Menschen Ängste haben vor Entwicklungen, vor sich einer rasant verändernden Gesellschaft und dass sich diese Ängste dann auch in einer Kriminalitätsfurcht niederschlagen.
Und erhöht das auch den Druck auf die Justiz?
Naja, die Frage ist natürlich, wie, ich würde eher sagen, die Kriminalpolitik, soll sich die Kriminalpolitik auch nach diesen Ängsten richten? Muss sie sich auch um diese Ängste kümmern? Und da würde ich meinen, ja, sicher, zu einem Teil schon. Aber andererseits, glaube ich, würde auch mehr weiterhelfen, wenn man versucht, Aufklärung zu betreiben. Und da fasse ich mich dann an die eigene Nase. Da würde ich meinen, das ist Aufgabe der Wissenschaft. Ich werde vom Steuerzahler bezahlt. Und dann habe ich eigentlich auch die Verpflichtung, das, was wir tatsächlich wissen, was gesichertes Wissen ist, auch in der Öffentlichkeit auch zu verbreiten.
Und das kann man zum Beispiel auch tun in Form von Büchern. Und Sie haben jetzt eins veröffentlicht. Noch im Namen des Volkes über Verbrechen und Strafe von Jörg Kinzig, Strafrechtsprofessor an der Uni in Tübingen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.